Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit einem Mann, den Sie alle kennen und den ich auch kenne. Und zwar schon sehr lange, genauer gesagt seit 35 Jahren. Guten Morgen und herzlich willkommen, Matthias Holtmann.
Guten Morgen, Wolfgang. Danke für die Einladung.
Das hätte ich in meinem Leben auch nicht gedacht, dass ich nochmal die Ehre und das Vergnügen habe, mit dir Sendung machen zu dürfen.
Willkommen im Club, ich habe es auch nicht gedacht.
Ja, so sieht's aus. Und ansonsten hat das Ganze natürlich einen Grund bzw. einen Anlass. Du wirst morgen 65 Jahre alt, korrekt?
Das ist richtig.
Und morgen Abend auch auf dem Schlossplatz in Stuttgart Pop und Poesie, Best of.
In Konzert Best of, ja. Wir sind fast ausverkauft seit Monaten.
Aha.
Und das zeigt, dass wir irgendwas auch richtig machen.
David Letterman hat, weil der jetzt auch aufhört, gesagt, also er geht jetzt schon auch mit einem Grundgefühl von Melancholie. Ist es bei dir ein Stückchen auch so, weil du jetzt mit der Radiomoderation dann auch aufhören wirst?
Ich werde mit der Radiomoderation für den SWR aufhören, ja. Und das ist natürlich schon ein Stück meines Lebens, was da hoffentlich zurückbleibt. Und das mit der Melancholie, das sieht Letterman ganz richtig, das wäre gelogen, wenn man sagen würde, das ist mir egal. Oder Karl Schuller sich das von der Schulter erwischt und sagt, das waren jetzt die letzten 35 Jahre. Das, glaube ich, schafft keiner. Und es ist schon ein Stückchen.
Waren es 35 schöne Jahre für dich?
Ja, super. Ja? Super Jahre, aber rasend schnelle Jahre. Weil wir immer in die Zukunft planen. Du kennst das ja. Radio, Fernsehen plant in die Zukunft und man holt immer den Terminkalender nur mit Mühe ein. Und plötzlich rast die Zeit. Also der Begriff von Einstein, dass die Zeit relativ ist, wird in unserem Job von besonderer Relevanz sein.
Was war der schönste Moment in diesen 35 Jahren? Oder gab es so viele schöne Momente, dass die Frage eigentlich unsinnig ist?
Es gab viele schöne Momente, aber einer der für mich beeindruckendsten und nachhaltigsten ist die Begegnung mit Harry Belafonte.
Aha.
Das war das erste Interview, was ich gemacht habe, live auf dem Sender, auch gleich in Englisch. Und ich war entsprechend unsicher und nervös und Harry hat das gemerkt und hat mir sehr geholfen und mich Jahre später noch angerufen und hat sich an alles erinnert.
Aha.
Und davon ist ein Gesamtkunstwerk, was mich sehr beeindruckt hat.
Ja, apropos unsicher und nervös. Wir haben ja beide Anfang der 80er Jahre letztlich fast zeitgleich angefangen. Du ein bisschen vor mir und ich erinnere mich in diesen 80er Jahren verflucht lange her an eine Sendung Sonntagabend. Dr. Music, du hast moderiert. Ich musste irgendwelche Ergebnisse von Landtagswahlen verkünden.
Das war eine Wahnsinnung, ne?
Ja, und dann kam von dir aus dem Stand die Frage, wenn du schon mal da bist, erklär mal das Dehonsche Wahlverfahren.
Das Dehonsche Hochrechnungsverfahren?
Ja.
Ja, das ist eine Esshole-Nummer, das macht man nicht. Weil
erinnerst du dich?
Ich erinnere mich sehr gut. Ich treibe jetzt noch die Schamröte ins Gesicht, weil es gibt Sachen, die macht man einfach nicht mit Kollegen.
Ja.
Die macht man generell nicht.
Das heißt, du möchtest dich auch nach so vielen Jahren jetzt quasi offiziell bei mir entschuldigen?
Ich kann mich nicht entschuldigen, weil der Vorgang ist so ungeheuerlich, dass mir deine Entschuldigung nicht getan ist. Wenn du mir deine Kontonummer gibst, kriegen wir das irgendwie geregelt.
Ich bin irgendwie halbwegs aus der Nummer rausgekommen, weil ich weiß nicht,
wie
genau ich dann. Ja, bitteschön. Ja, ich habe gesagt, also Mischung aus Mehrheits- und Verhältniswahlrecht und aber
stimmt,
kompliziert zu erklären.
Stimmt, ja, das zurückgerudert.
So war das damals.
Das ist natürlich eine Nummer, das macht man nicht. So eine schwierige Frage, die eine dezidierte, fundierte Antwort erfordert, da muss man vorwarnen, muss man sagen, pass mal auf, ich frage dir mal das und das.
Hat dich mal einer richtig heftig aufs Glatteis geführt? Erinnerst du dich spontan?
Aufs Glatteis nicht, aber in Dr. Music, was du gerade angesprochen hast, gab es die Vorgehensweise, dass Leute sich in der Regie gemeldet haben und dann sozusagen gefiltert wurden und dann durchgestellt wurden.
Aha.
Und der war völlig unauffällig und sagte, als er bei mir gelandet ist, ich bringe mich jetzt um. Und ich habe den dann hingehalten am Telefon mit Gerede und irgendwann hat er aufgelegt und seinen Suizid noch mehrfach bekräftigt und bestätigt, dass er das machen will. Und wir haben dann die Polizei benachrichtigt und ist recherchiert worden, aber es ist kein Fall bekannt geworden, dass sich jemand in dieser Zeit umgebracht hat. Also es war wahrscheinlich nur eine Wichtigtuerei, aber man muss es ernst nehmen, ist ja klar.
Das Wort Kult wird ja heutzutage eher inflationär gehandhabt und gebraucht. In deinem Fall trifft es irgendwie schon zu, als jemand, der über einen extrem langen Zeitraum von über 30 Jahren wirklich auch Radiogeschichte gemacht hat. Angefangen mit Treffnacht 2, Schlafrock, damals zu SDR3-Zeiten, später dann SWR1 mit Guten Abend Baden-Württemberg und Pop und Poesie. Ist Pop und Poesie sozusagen eines der Kinder, die dir am meisten am Herzen liegen?
Ja. Weil wir es jetzt im fünften Jahr treiben. Wir haben vor 50 Leuten angefangen im Sendesaal des Südwestrundfunks, vor 50 geladenen Gästen.
Mhm.
Ohne jetzt großspurig werden zu wollen. Ich habe irgendwie geahnt, dass es funktioniert, aber ich wusste nicht, dass es solche Ausmaße annimmt, dass es so brutal erfolgreich werden würde. Wir spielen inzwischen vor 5.000 bis 7.000 Leuten.
Mhm.
Das ist schon etwas, auf das ich nicht ohne Stolz blicke, wenngleich es nicht meine Idee war.
Erklärung dafür, dass das so toll funktioniert und funktioniert hat?
Dass es eine Form ist, die es in der Konstellation nicht gibt. Es ist eine Melange aus Stand-up-Comedy, aus Schauspielerei, Textübersetzungen, die zelebriert werden von Profischauspielern und von einer hervorragenden Band gespielten Popsongs, live gespielten Popsongs. Das gibt es in der Form nicht. Es gibt entweder Comedy, oder es gibt Schauspiel oder es gibt Konzert. Und das ist eine Mischung aus den drei Elementen. Und das kommt gut an. Die Leute wissen noch gar nicht, was sie erwartet, wenn sie hinkommen. Und wir wissen genau, wenn wir nachmittags um 16 Uhr in eine Halle fahren, dass um 23 Uhr die Leute auf den Stühlen stehen. Das ist ein gutes Gefühl.
Wie ist es für dich, wenn du dann heute auf die Bühne gehst? Man muss dazu sagen, du hast ja deine Parkinson-Erkrankung vor etlichen Jahren schon öffentlich gemacht und ein Stück weit sieht man es ja auch.
Ja, klar.
Gibt es da, spürst du da irgendwelche Vorbehalte, dass die Leute komisch gucken oder ist das inzwischen sowas von selbstverständlich, dass es eigentlich überhaupt gar kein Thema mehr ist?
Es ist durch meine in 35 Jahren erworbene Bekanntheit und die entsprechenden Presseberichte, so dass fast jeder in Baden-Württemberg weiß, was mit mir los ist. Wenn man das dann anspricht und thematisiert, dann werden die Leute eingestimmt auf einen und gucken einen nicht mehr an wie ein Kalb mit zwei Köpfen, was in Heidelberg in Spiritus steht.
Wobei du ja, wenn ich das sagen darf, auf eine sehr intelligente und selbstironische Art und Weise damit auch umgehst.
Ja, was soll man machen sonst? Es nützt ja nichts, sich jeden Morgen eine selbst mit leidige Sülze aufzukochen, sondern man geht nach vorne und nimmt am Leben teil. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass die Leute mich noch mehr mögen, weil ich krank bin. Also so ein Mitleidsbonus kommt vielleicht dazu.
War für dich zum Anfang der Krankheit ist eine Option zu sagen, ich ziehe mich jetzt komplett zurück, auch aus der Radiomoderation, ich mache gar nichts mehr, ich trete nicht mehr öffentlich in Erscheinung?
Nee.
Nicht?
Nee, dazu bin ich zu eitel. Dazu bin ich zu selbstverliebt und zu ja, jemand, der gerne vor Publikum steht. Also das war für mich nie eine Option. Ich habe immer gesagt, jetzt gehst du gerade mal raus in den Biergarten, jetzt gehst du gerade mal in die Fußgängerzone.
Du hast zu einem relativ frühen Zeitpunkt diese Krankheit öffentlich gemacht. Hast du, wenn du dir die Reaktion der Leute daraufhin anguckst, die Erfahrung gemacht, es war richtig so und die Reaktionen sind eigentlich im Schnitt dann auch positiv auf die Art und Weise, wie du dich geäußert hast damals?
Rundherum ja. Es gab sehr viele positive Reaktion. Es gibt wahnsinnig viele Tipps natürlich, die man auch filtern muss, von Wunderheiler bis irgendwelchen Kräuterchen. Muss man sehr genau aufpassen, aber die meisten Leute sind positiv eingestimmt und nehmen Anteil, wollen auch wissen und man entwickelt ein seismografisches Gefühl dafür, ob jemand nur neugierig ist und sensationslüstern oder wirklich Anteil nimmt. Und ich weiß, seit ich krank bin, wer meine Freunde sind und wer nicht.
Am 23. Mai des Jahres 1950 geschah das Wunder von Recklinghausen. Wenn wir Matthias ziemlich genau 65 Jahre zurückgehen, Recklinghausen, diese ganz offenkundig wunderschöne Stadt im Ruhrgebiet.
Eine Perle, ja.
Ja, die Perle des Ruhrgebiets und diese Perle wurde vor diesen 65 Jahren noch dadurch veredelt, dass du auf die Welt gekommen bist.
Ja, ich bin auf die Welt gekommen in Kamen in Westfalen, das ist also unweit von Recklinghausen.
Ach so, okay.
Ein Stückchen weiter ins nördliche Ruhrgebiet rein und ich sollte eigentlich ein Mädchen werden, das hat nicht hingehauen. Meine Mutter wollte ein Mädchen Violine nennen und einen jungen Matthias. Letzteres ist eingetroffen, wobei man auch deutlich sieht, dass die Tatsache oder die oft gestellte Frage, sind Namen Schall und Rauch, zu verneinen ist, weil Namen sind von tiefer Weisheit, denn Matthias heißt Geschenk des Himmels.
Ja, gut. Schön, das auch noch zu erfahren. So spät, aber immerhin.
Gabe Gottes.
Ja. Würdest du im Rückblick sagen, es war eine schöne und behütete Kindheit?
Ja.
Ja?
Zwischen zwei Elternhäusern. Die Familie meiner Mutter, in deren Haus wir wohnten, mein Bruder, mein Vater, meine Mama und ich und die Familie meines
Vaters.
Der Arzthaushalt, in dem ich immer hin und her gependelt bin und ich habe so das Großbürgertum und das Proletariat mitbekommen.
Okay, das ist ja keine schlechte Mischung.
Eine sehr gute sogar.
Dann gab es bei dir, glaube ich, als Kind und Jugendlicher ein frühes, großes Interesse an Radio, an Fernsehen und auch an der Musik.
Ja.
Kann man so sagen?
Ich habe mit 4 Jahren vor dem Radiogerät gesessen, mit dem grünen Auge, vor dem Röhrengerät und habe die Schlagersendungen des damaligen Nordwestdeutschen Rundfunks gehört. Und in den Programmzeitschriften TV Hören und Sehen und Hör zu waren die Schlagersendungen im Detail abgedruckt. Das heißt, die einzelnen Titel waren abgedruckt. Man wusste also genau, was kommt. Willi Hagara, die Geschwister Leismann oder Ray Conniff oder Frank Sinatra. Aus der Zeit rührt vor mir ein großes Interesse am Radio, ja.
Okay, und Fernsehen hast du alles mitgenommen, was es gab? Von Lassie über Fury bis keine Ahnung?
Meine Großeltern kauften 1960 ein Fernsehgerät, ein Graz Kalif. Der stand im Wohnzimmer und von Stunde an guckte ich alles, was ging. Von Nachmittag 17 Uhr von Testbild an bis nachts um eins, wenn dann Feierabend war.
Dann das Interesse an der Musik zeitgleich oder irgendwie versetzt?
Zeitgleich. Meine Oma hatte einen Steinway-Flügel. Ich bekam mit 4 Jahren die ersten Klavierstunden. Meine Oma sang und dann eine Schallplattensammlung. Und hat mich immer dazu angehalten, zu tanzen, zu singen.
Du hast getanzt?
Ja.
Wie sah das aus?
Mit der Lumpe am Stecken. Sah ungefähr so aus wie bei Grönemeyer. Eine Mischung von Grönemeyer und dir ungefähr.
Okay, ja, vielen Dank.
Und ich bin im Prinzip durch meine Oma ins Showbusiness reingekommen. Also diese Selbstdarstellung und Performance vor Leuten, wo andere Eltern sagen, jetzt reiß dich mal zusammen, du blödes Gör. Da hat meine Oma immer noch einen Schalt draufgelegt und gesagt, jetzt mach mal, geh mal auf die Leute zu, mach mal Stand-Up-Comedy, erzähl mal Witze. Da sind die Grundsteine gelegt worden.
Also diese Rampensau ist früh in dir angelegt gewesen.
Kann man so sagen.
Hast du eigentlich manchmal auch so weichere Momente, so ein bisschen was Zögerliches? Oder bist du immer einer gewesen, der straight ahead vorne rausgegangen ist?
Nein, ich habe zum Beispiel das Klavierspielen instrumentalisiert. Ich habe auf Partys immer folgende Strategie gefahren, wenn Mädchen dabei waren. Ich habe Macho-Witze gemacht und Coolness ausgestrahlt. Ein paar Witze gerissen und nachdem ich den Macho gespielt habe, habe ich mich einfühlsam und verletzlich ans Klavier gesetzt und leise gespielt. Und aus dieser Diskrepanz erfolgt ein großes Interesse bei den Frauen.
Das klingt nach einer verdammt guten Taktik.
Ja.
Hat funktioniert?
Blind. Du konntest die Uhr danach stellen. Die Mädchen haben sich neben mich auf den Klavierhocker gesetzt, haben meine Drinks nachgefüllt, haben mir Zigaretten in den Mund gesteckt, haben mir nonverbal mit Körpersprache und Mimik die Frage gestellt, ob man noch was für mich tun könnte, was ich in vielen Fällen bejaht habe. Also ich kann dir nur sagen, wenn du Klavier spielen kannst, bist du noch erfolgreicher.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Dein wichtigstes Instrument, klarerweise Schlagzeug.
Ja.
Darf ich dich fragen, kannst du noch Schlagzeug spielen oder geht's wegen Parkinson nicht mehr?
Ich spiele aus therapeutischen Gründen regelmäßig Schlagzeug, aber ich kann nicht mehr so spielen wie früher.
Was hat sich verändert?
Die Feinmotorik hat gelitten. Die Finger-Control. Schlagzeug spielen ist ja eine Mischung aus Armtätigkeit, Beintätigkeit, Handgelenkstätigkeit, Unterarm und filigranen Geschichten mit den Fingerspitzen. Aha. Und die feinmotorischen Geschichten mit den Fingerspitzen kann ich nicht mehr so ausführen. Da habe ich keine richtige Kontrolle mehr drüber. Mhm. Das betrifft auch das Klavierspielen.
Stimmt das eigentlich, dass du auch mal Querflöte gespielt hast? Ich meine, Friedemann Leinert, der ein alter Kollege von dir ist und als Lenny McDowell ein großer Querflötenspieler war, hört jetzt möglicherweise besonders interessiert zu.
Es war so, auf der Musikhochschule in Köln habe ich Schulmusik studiert und man brauchte Hauptfächer Klavier, Hauptfach Gesang und als Nebeninstrument ein Melodieinstrument. Schlagzeugspielen war damals noch nicht en vogue im klassischen Bereich, das war nur Bum Bum. Also brauchte ich als Nebeninstrument ein Melodieinstrument. Und da ich die Geige und die Trompete aus nachvollziehbaren Gründen jetzt nicht nehmen konnte, habe ich mich für die Querflöte entschieden, eine Muramatsu-Querflöte, eine japanische, auf der ich Töne ausgehandelt habe. Man kriegt da so eine idiotische Mimik so.
Ja, okay.
Die Leute im Radio.
Wie nennt sich das? Geschürzte Lippen?
Geschürzte Lippen, ja. Und da muss man stundenlang Töne aushalten. Und das ist intellektuell unaufwendig, aber
aber
für sehr anstrengend für die Lunge.
Und für die Lippen, glaube ich, verdammt anstrengend. Also diese Konzentration zu halten.
Ja, die Spannung aufzubauen. Und ich habe auch nie richtig gut Querflöte gespielt. Ich hab's, das hat gereicht für den Musikhochschulalltag, aber richtig gut gespielt habe ich nie. Das war auch nie meine Ambition.
Du warst zu einem Zeitpunkt Ende der 70er Jahre auch mal, ich weiß gar nicht wie lange, quasi Profi-Schlagzeuger bei Triumvirat.
Ja.
Würdest du sagen, eine Jazz-Rock-Gruppe damals?
Nee, es war eine bombastische Gruppe, deren Vorbilder Emerson, Lake & Palmer waren.
Also
mit klassischen Elementen.
Das viel ganz Orgel?
Ja, genau.
Keyboards.
Orgel, Porky Fritz. David Hanselmann Gesang, der leider inzwischen, dem es nicht so gut geht. Werner Kopal am Bass, der inzwischen bei Bab spielt und ich am Schlagzeug. Wir hatten eine gute Zeit, gute 3 Jahre zusammen. Haben viel gespielt, viel gemacht, viel getan und es gibt auch Platten davon.
Warst du ein guter Schlagzeuger damals?
Ich?
Ja, du?
Ich denke ja. Unbescheiden wirken zu wollen. Ich denke, ich war einer der Top-Leute in Deutschland, ja.
Stimmt eigentlich die Geschichte, die sich bis heute als Gerücht hartnäckig hält, dass du bei Silver Convention und ein paar fürchterlichen Tonaufnahmen auch quasi inkognito Schlagzeug gespielt hast?
Ja, ich habe bei Schlagerproduktionen in Köln für Howard Carpendale, für Cindy und Bert, für Heino, für die ganzen Schlagerbaden der 70er Jahre als Teil einer Studio-Rhythmusgruppe, die in Köln die Studios bevölkert hat, auf diesen Schlagern gespielt hat. Also Hello Again, ich sag einfach Hello Again, da spiele ich Schlagzeug.
Cindy und Bert?
Aber damit kein Problem. Ja, klar. Auf dem Zigeunerwagen, Immer wieder sonntags. Kommt die Erinnerung, dip, kennst du doch noch.
Ne? Ja, klar. Das war nicht abwertend gemeint. Also ich meine, Entschuldigung, wenn du Profi-Schlagzeuger bist und du kriegst so einen Auftrag und das ist für dich okay und du verdienst Geld damit, dann hat doch niemand ein Problem damit.
Vielleicht wurde dann von meinen Mitmusikern, die nicht ins Studio bestellt wurden, immer sehr kritisch beäugt von der Musikhochschule, weil mir vorgeworfen würde, durch meinen Schlagerscheiß würde ich die Kunst verraten. Aha. Ich habe dann gesagt, Tugend ist immer Mangel an Gelegenheit. Euch bestellt ja keiner, weil ihr keine Noten könnt.
Und so war es auch.
Ja, natürlich war es so, klar.
SWR1 Leute, heute Vormittag bis 12 Uhr mit Matthias Holtmann. Und das ist er als Schlagzeuger mit Triumvirat. Unser Gast heute Vormittag in SWR1, Leute, an diesem Freitagvormittag, ist ein Mann, der morgen 65 wird, Matthias Holtmann, langjähriger Kultmoderator, früher Süddeutscher Rundfunk, drittes Hörfunkprogramm, inzwischen und seit langer Zeit erstes Hörfunkprogramm des Südwestrundfunks SWR1 Baden-Württemberg. Mhm. Weißt du, dass ich mich manchmal daran erinnere, dass an einem Samstagvormittag oder morgen um 7:30 bei mir das Telefon geklingelt hat?
Ja, wir hatten eine Live-Sendung geplant auf dem Fernsehturm mit Rory Gallagher.
Aha.
Und ich kriegte zur nachtschlafenden Zeit von der Company einen Anruf von einer völlig aufgelösten Dame, die sagte, Rory kann nicht kommen, Rory sitzt irgendwo fest. Also Rory Gallagher kam nicht. Um es abzukürzen. Warum, wissen die Götter? Ja. Man kann es nur vermuten.
Also um 7:30 hat es bei mir geklingelt. Ich war der Redakteur der Sendung und da bin ich nicht hin. Und als es 5 Minuten später wieder geklingelt hat, bin ich hin. Und ich wusste, das wird kein guter Anruf, weil von dir kam die Ansage, Rory Gallagher kommt nicht, was machen wir jetzt? Dann habe ich gesagt, keine Ahnung.
Nein, ich habe gesagt, wir haben ein Problem. Darauf hast du gesagt, du hast ein Problem.
Ja, stimmt.
So wird ein Schuh daraus.
Das ist wahr. Und wir haben es dann, glaube ich, so gelöst, dass wir die Rollen getauscht haben. Ich habe moderiert und du und Stefan Seeler, der dazu kam, waren die Gäste, weil kurz darauf irgendeine der Hitparaden stattgefunden hat.
Die Top 2000D, ganz genau.
So war das. Würdest du sagen, weil das ja schon in Richtung extremer Schlagfertigkeit und Umswitchen geht, dass das eine deiner großen Stärken ist?
Schlagfertig zu sein?
Ja.
Glaube ich schon, ja.
Aus dem Stand Dinge auch ganz anders zu machen, als sie ursprünglich geplant waren?
Ja, das hat Vor- und Nachteile. Die einen sagen, der ist ein Chaot und ist unstrukturiert, die anderen sagen, er ist spontan und geistreich und schlagfertig. Das ist wahrscheinlich ein Mischform aus allem. Ich denke, dass schlagfertig zu sein, in den Dialogen zu bestehen und auch Pointen abzusondern, eine meiner Stärken ist, eine meiner Begabung ist. Ich glaube, dass man das auch nicht lernen kann.
Machst du es immer spontan oder überlegst du dir manches? Oder hast dir vielleicht in deiner Anfangsphase bestimmte Sachen überlegt?
Ich merke mir Sachen aus Romanen, die ich lese.
Mhm.
Und zum Teil sind es Geschichten, die mir spontan einfallen, die ich dann abfeuere, sozusagen aus der Hüfte. Das ist auch hier ein Mix, eine Melange aus Vorüberlegung, wie im Showbusiness ja alles, was so leicht aussieht, geplant ist, und Spontanität.
Jetzt muss ich dazu sagen, also was ich an dir immer bewundert habe, war dein quasi fotografisches Gedächtnis. Mir ist in Erinnerung geblieben, wir haben uns mal unterhalten, lange, lange her, über den Roman Das Parfüm von Süskind.
Ja.
Und du konntest die Handlung irgendwie in einer Viertelstunde chronologisch durcherzählen. Und ich hatte bis dato schon vergessen, wie die Hauptfigur hieß.
Das ist Jean-Baptiste Grenouille.
Wie viele hat er umgebracht? Weißt du das noch?
Mädchen, ich glaube 6 oder 7. An der letzten ist er gescheitert.
Wie geht der Roman zu Ende? Weißt
der Roman geht zu Ende, dass er ein unwiderstehliches Parfüm kreiert aus der Haut der Toten und aus den Haaren der Toten und sich damit einstäubt und von einer Menschenmenge, die das Parfüm positiv bewertet, gefressen wird. Aus Liebe auseinandergenommen wird und tranchiert wird und gefressen wird.
Wahnsinn. Hat sich dieses Interesse für Literatur, für Bücher bei dir gehalten? Liest du immer noch viel?
Ja, ich lese immer noch viel. Im Rahmen meiner zeitlichen Möglichkeiten lese ich viel.
Aha. Was liest du aktuell?
Manipulation durch Sprache von Rupert Ley habe ich gerade und die Kohl-Protokolle.
Von Herbert Schwan. Die Geschwärzten oder Ungeschwärzten?
Die Ungeschwärzten. Sind lustige Sachen drin.
Matthias Holtmann, jemand, der viele Jahre Radio gemacht hat, der jetzt morgen 65 Jahre alt wird und der sozusagen als Bilanz seines Lebens auch das Buch veröffentlicht hat, Porsche, Pop und Parkinson, was Porsche angeht. Autos, hast du eigentlich irgendwie eine ungefähre Vorstellung, wie viele Autos du in deinem Leben gefahren bist?
Ja, im Rahmen der Recherche für mein Buch habe ich herausgefunden, dass ich seit 1968 seit den Führerschein gemacht habe bei der Fahrschule Karlheim in Recklinghausen. Nach 3 Fahrstunden 47 Autos auf meinen Namen zugelassen hatte.
Nicht schlecht.
Manche nur wochenlang, manche monatelang, manche jahrelang.
3 Fahrstunden klingt so, als hättest du irgendwie innerhalb der Familie schon auf irgendwelchen Feldwegen in und um Recklinghausen geübt vorher.
1968 machte meine Mutter nach unvorstellbaren 60 Doppelstunden in Deutschland kochte sie einen Renault R4, mit dem ich als junger Mensch durchs Ruhrgebiet schwarz gefahren bin. Man soll das gar nicht so laut sagen, man ist ein schlechtes Vorbild damit, aber es ist so die Wahrheit, klingt manchmal so. Und ich konnte schon perfekt Auto fahren, als ich in die Fahrschule kam, ja.
Was ist das schönste Auto, das du je gefahren bist?
Dodge Challenger.
Warum war der so toll?
Weil es eine Mischung ist aus Retro-Design, ein Auto aus den 60er Jahren und moderner Technik, moderner Mercedes-Technik. Das heißt, du hast im Prinzip ein altes Auto mit neuer Technik.
Das hässlichste Auto?
Das hässlichste Auto war ein Citroën Dian. Das war diese etwas kantigere Version vom CCV, vom Deux-Chevaux. Mit 18 PS, das ist lächerlich. Also der hat keinen Motor gehabt, der einen Antriebsplacebo gehabt. Der aus 18 PS und 18 PS war heute mein Anlasser.
Und wie lange bist du den gefahren?
Ein Jahr lang. Dann habe ich kein Öl mehr nachgefüllt, weil ich keine Lust mehr hatte. Und zurück vom Schrottplatz bin ich flugs zu einer Marke gewechselt, der ich bis heute im Wesentlichen treu geblieben bin, nämlich Mercedes-Benz.
Die Hobbys des Matthias Holtmann, Autos, haben wir gerade drüber geredet. Vorhin auch Bücher, Lektüre. Gibt es noch irgendein drittes Hobby von dir?
Ja, Musik. Also alles, was mit Musik zu tun hat. Ich höre nahezu pausenlos CDs.
Mhm. Welche Richtung?
Viel Jazz, viel Country.
Mhm.
Also wenn ich eine Radiosendung machen würde mit meinen Lieblingsstücken, wäre das eine sehr erfolglose Sendung, weil sie absolut nicht mehrheitsfähig wäre.
Mhm.
Ich höre viel Klassik. Ich bin also, im Grunde ist es ein amerikanischer Ansatz. Man steckt nichts in Schubladen, sagt, das ist E-Musik, das ist U-Musik. Das schließt einander aus, sondern für mich gibt es nur gute und schlechte Musik. Aus welchem Genre sie kommt, ist mir eigentlich völlig egal.
Wer ist der Größte bei der klassischen Musik? Bach, Beethoven, Mozart?
Bach und Mozart sind absolute Genies. Jeder auf seine Art.
Mhm.
Mozart in dem Sinne, dass er eine klassische Musik zur Perfektion gebracht hat. War kein Innovator in dem Sinne. Bach, was den ungeheuerlichen Output anbelangt. Chopin, Monteverdi, Mhm. Alles großartige Geschichten, aber Quincy Jones und Gershwin gehören eben auch dazu.
Und wenn du dich bei unserer Musik, also bei der Popmusik, auf einen Giganten festlegen müsstest, wen würdest du nehmen?
Ray Charles.
Warum?
Weil er jedes Lied zu seinem Lied macht. Weil er jedes Lied so singt, als wäre es nur für ihn gemacht worden. Weil ein Gesamtkunstwerk ist aus Performer, aus Personality, aus Pianist, aus Komponist, aus Arrangeur und aus Bühnenpersönlichkeit. Und ich kenne keinen, der so ein Blues-Feeling hat wie Ray Charles.
Der Größte.
Für mich the genius, ja.
Du hast in der ersten Stunde erzählt, dieses frühe Interview mit Harry Belafonte, eine deiner prägenden Erinnerungen radiotechnisch gesehen.
Ja.
Was fällt dir spontan noch ein? Wo würdest du sagen, Mann, das war ein solches Highlight für mich?
Phil Collins. Paul McCartney.
Mhm.
Bei Paul McCartney war es so, dass mich fast die Sinne verlassen haben, weil ich nicht mehr kommunizieren konnte. Das Bewusstsein mit einem Beatle im selben Raum zu sein, hat mich irgendwie geplättet, weil ich seit meinem 12. Lebensjahr absoluter Beatles-Fan war. Wir hatten die Musiken alle im Kopf, hatten die Bilder vor Augen, hatten die Posters im Zimmer und sahen zum ersten Mal den Film dann Yeah, 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 Hard Day's Night, wie die sich bewegten, in Schwarz-Weiß, Richard Lester-Film. Und als ich den dann Jahrzehnte später traf, persönlich, da hat es mir die Sprache verschlagen. Und der McCartney hat das irgendwie gemerkt und hat gesagt, hey, what's going on, man? It's just me, it's just Paul. Und ich habe gesagt, ja, du hast gut reden, it's just me, it's just Paul, du. Weil ich habe durch mein Elternhaus, mein Vater war Kulturdezernent in Recklinghausen und Mitbegründer der Ruhrfestspiele. Deswegen war die gesamte Theaterprominenz bei uns zu Hause und ich hatte mit Prominenten als Kind schon immer Umgang und war frei von devotem Anbetertum. Ich habe sie zwar respektiert, aber es war für mich der Umgang mit Promis war für mich selbstverständlich, was mir später in meiner Arbeit zu Pass kam, zugute kam.
Hans-Dieter Hüsch war, glaube ich, immer mal wieder bei euch
guter
zu Hause.
Guter Freund von meinem Vater, ja.
Ja, ein großartiger Mensch, also den ich auch, weil ich etliche Sendungen mit dem gemacht habe, in super toller Erinnerung habe.
Der klügste Mensch, den ich kenne, Hans-Dieter Hüsch.
Und einer der liebenswertesten.
Weiß Gott, ja.
Der immer, wenn ein Kinderwagen kam, da reingeguckt hat, hat er jedenfalls damals erzählt. Ja.
Das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass es eine Programmmischung aus nachdenklichen Geschichten und wirklich witzigen Alltagsdraufsichten ohne Beispiel ist in der Kulturszene.
Wer war noch bei euch zu Hause, den man kennt?
Elisabeth Flickenschild.
Schauspielerin?
Ja. Hans Lothar.
Auch Schauspieler?
Michael Degen, der Schauspieler, spielt bei Kommissar Brunetti mit.
Ja, ja.
Spielt diesen trotteligen Vorgesetzten.
Ja, ist jetzt 83 Jahre alt und dreht nächstes Jahr die nächste Folge.
Ja, es ist unglaublich. Michael Ding ist unglaublich.
Ja. Und was die Musiker angeht, so diese Kategorie Grönemeyer und Westernhagen?
Ja, die waren ja später. Die kenne ich alle von den ersten Platten an. Grönemeyer, Westernhagen, mit denen habe ich auch noch Kontakt.
Mhm.
Die deutschsprachige Szene, Udo Lindenberg natürlich, Peter Maffay. Sind nicht gute Freunde, das kann man nicht sagen, dafür sieht man sich zu selten, aber gute Bekannte. Es gibt ein großes Hallo, wenn man sich wieder sieht.
Hast du eine Erklärung für dich gefunden, warum manche über einen Zeitraum von weiß ich, 30, 40 Jahren immer ganz oben sind und immer angesagt sind und immer erfolgreich sind?
Weil sie authentisch sind, weil sie nicht irgendwas vorspielen, sondern weil sie einen Weg gefunden haben, sich selbst auf die Bühne zu bringen und glaubhaft und nachvollziehbar zu reproduzieren.
Mhm.
Das Publikum hat ein seismografisches Gespür dafür, wenn du ihnen was vorspielst. Wenn du sagst, jetzt mache ich einen auf Schlager und jetzt spiele ich in Schlagerbaden, kommst du nicht an. Sobald du aber dahinter stehst und Heino bist oder Howard Carpendale bist, dann kommst du an. Und bei Grönemeyer und Westernhagen ist es ähnlich wie bei Maffay auch zum Beispiel. Es ist eine große Ehrlichkeit, die dahinter ist und das führt letztlich zum Erfolg.
Gilt, um das zu erweitern, natürlich auch für Leute wie Reinhard May und den verstorbenen Udo Jürgens?
Reinhard May ist für mich einer der Größten, weil er es schafft, die Musik und das Wort kongenial zusammenzubringen. Über den Wolken ist für mich ein unglaublicher Song, weil er diese Stimmung auf dem Flugplatz rüberbringt in 4 Textzeilen wie kein anderer. Und Udo Jürgens ist State of the Art. Als Mann im Bademantel mit dem gläsernen Klavier. Udo Jürgens hat den schönsten Schlager geschrieben, den ich kenne. Das ist Griechischer Wein.
Aha.
Das ist für mich ein unglaubliches Lied, weil es diese Gastarbeitermelancholie in diesem Song von 3 Minuten zusammenfasst. Genial.
Wir haben über die gesprochen, die du gut findest, die für dich, ich weiß gar nicht, ein Stück weit auch Vorbild waren. Kennst du diesen Ausdruck für dich, Vorbild?
Ja.
Wer?
Thomas Gottschalk, Harald Schmidt, David Letterman, Jay Leno. Es gibt schon Leute, die ich sehr, sehr bewundere. Und
alle 4 sehr weit oben angesiedelt.
Ja.
Also fangen wir mit Gottschalk an. Was bewunderst du an Gottschalk? Was macht Gottschalk so einzigartig?
Er ist ein sehr umgänglicher, freundlicher Mensch, ein warmherziger Mensch ist, der sich nicht auf Kosten der Leute lustig macht, sondern auch über sich selber lustig macht und der die Menschen liebt, das merkt man.
Harald Schmidt?
Harald Schmidt ist ein brillanter Kopf, ist zynischer als Gottschalk, ist auch nicht so mehrheitsfähig wie Gottschalk, Aber ist ein lieber Freund und ein toller Typ, der auch wahnsinnigen Erfolg hat.
Letterman? Der jetzt auch aufhört?
Ja, ist für mich der Talkmaster schlechthin seit Dick Cavett. Und wenn ihm was nicht gefällt, man kann dann die Leute ganz schön fertig machen.
Okay, was war der letzte? Vier waren es?
Leno.
Ja, Leno. Ich weiß gar nicht, gibt's den noch?
Nee, oder hat der aufgehört? Aufgehört.
Okay.
Autofan, spontan, politisch und eine unglaubliche, schlagfertige, freche Schnauze.
Du hast mit vielen Leuten, prominent oder nicht prominent, Kontakt gehabt. Gibt's welche drunter, wo du sagen würdest, das hätte ich nicht machen sollen? Oder habe ich überhaupt gar keinen Draht zu bekommen?
Mit Gianna Nannini gab es ein Sprachproblem. Mhm. Weil mein Italienisch ist nicht mehrheitsfähig. Das war kein Highlight. Wir waren uns zwar sympathisch und es gab keinen Krach oder so, aber das war eine Geschichte, die ich gerne rausstreichen würde aus meiner Biografie.
Gibt es im Rückblick für dich die Katastrophensendung, wo du sagen würdest, da habe ich für mein Leben gelernt, was Radio und Moderation bedeuten?
Ja, es war eine Leute-Sendung.
Nee.
Doch.
Mit? 21, 22?
Mit Mark Krüger.
Okay.
Es gab eine Sendung mit Mark Krüger, die hervorragend lief, die ganz ausgezeichnet lief, weil sie gut vorbereitet war. Und dann gab es ein paar Jahre später eine zweite Sendung, von der ich dachte, die brauche ich nicht vorzubereiten, das habe ich ja schon mal gemacht. Uh-huh. Und die lief total schief, die lief total den Bach runter, die war etwas dünnflüssig, die war einfach Mist.
Von dir?
Von mir, ja.
Ja?
Von Mark nicht, der war ja mein Gast. Von mir schlechte Fragen, schlechte Reaktionen, schlechtes Timing. Und es wurde auch hinterher auch von dir entsprechend kritisiert. Weil du damals auch Redakteur schon warst.
Ja, ich hab's verdrängt.
Du hast es verdrängt?
Ja. Gnädigerweise.
Ja, das war eine sehr gute Entscheidung, das zu verdrängen. Nö, sonst lief eigentlich alles gut.
Ja. Die schönste Erinnerung ans Radio? Zum Schluss der Sendung gefragt?
Pop und Poesie in Konzert.
Mhm.
Weil es ein Highlight ist, was große Kreise zieht, das kennt auch jeder inzwischen, ist ein Markenname geworden und es ist etwas, was als Promotion-Veranstaltung begann, inzwischen eine eigene Kunstform geworden ist, mit der man den Sender Südwestrundfunk weiterbringt, in das Bewusstsein der Leute implantiert und zwar positiv und Geld verdienen wir damit auch noch, weil wir ja immer ausverkauft sind und es gibt ja Eintrittspreise.
Und Pop und Poesie präsentierst du auch weiter?
Ja.
Matthias, ich bedanke mich, dass du da warst.
Ich danke dir.
Und ich wünsche dir alles Gute.
Dankeschön.
Nicht nur zum Geburtstag, sondern überhaupt.
Ich danke dir vielmals und wünsche dir auch alles Gute.
Ciao.
Eins gehört.